Im Vorgespräch fiel schon der Satz, Männer sterben immer zuerst. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast des Deutschen Notarinstituts. Normalerweise sage ich ja immer aus Würzburg, heute aber ausnahmsweise aus Berlin, aus den Räumen der Bundesnotarkammer. Und wenn Sie jetzt an Bundesnotarkammer und Männer sterben immer zuerst denken, dann fällt Ihnen vielleicht das Zentrale Testamentsregister ein. Ich sitze hier mit meiner Kollegin Amelie Handke, Notarassessorin bei der Notarkammer Sachsen. Und bei der Bundesnotarkammer seit ungefähr einem Jahr zuständig im Team IT für die Themen elektronisches Urkundenarchiv, zentrales Testamentsregister und zentrales Vorsorgeregister. Liebe Amelie, schön, dass du mit dabei bist.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
Ich stelle den Sachverhalt vor. Wir haben folgende Konstellation. Also der Notar stellt eine Anfrage ans Deutsche Notarinstitut. Folgendes ist passiert. Er hat einen Erbvertrag beurkundet zwischen Ehegatten. Und neben den Erbeinsetzungen und den ganzen üblichen Regelungen enthält dieser Erbvertrag auch auf den Tod des letzten Ehegatten, also wenn der letzte der beiden verstorben ist, Geldvermächtnisanordnungen. Und zwar sollten das zwei Stück sein zugunsten der Großnichten und beziehungsweise Großneffen in Höhe von jeweils 20.000 Euro. Und es ist aber ein kleiner Fehler unterlaufen bei der Beurkundung. Man kann es jetzt nicht mehr so ganz genau rekonstruieren, woher es kommt. Aber da ist jedenfalls formuliert worden, so, ich lese es einmal so ein bisschen wörtlich vor, vermacht unserem Großneffen A und unserer Großnichte B 20.000 Euro. Also da fehlt leider dieses kleine Wörtchen je vor diesem Geldbetrag. Also gemeint war, vermacht unserem Großneffen A und unserer Großnichte B je 20.000 Euro. Und geschrieben hat man tatsächlich, vermacht unserem Großneffen A und unserer Großnichte B 20.000 Euro. Also ist jetzt, wenn man sich so ein bisschen auf die Hinterbeine stellt, so ein bisschen unklar, kriegen jetzt A und B zusammen 20.000 Euro oder kriegen die zusammen 40.000 Euro, nämlich jeder von denen jeweils 20.000 Euro. Jetzt ist der mittlerweile überlebende Ehegatte auch verstorben und der Steuerberater, der das Ganze so ein bisschen begleitet, der meldet sich jetzt, sagt, ja, da fehlt doch dieses Wörtchen je, das haben wir doch damals bei der Vorbereitung, der war da irgendwie mit involviert, war das doch irgendwie klar, dass das so sein soll. Und der Notar guckt auch in die Nebenakte, die er hier brav lange Zeit aufbewahrt hat und stellt fest, ja, tatsächlich, also das war immer so gewollt. Das ist hier völlig klar, das war der Wille der Beteiligten. Das ist wohl irgendwie beim Formatieren oder bei der Überarbeitung kurz vor der Unterschrift rausgefallen. Genau konstruieren kann man es nicht mehr, aber er ist sich jedenfalls auch sehr, sehr sicher, dass natürlich gemeint war, Hintergrund steuerlich, wir schöpfen den Steuerfreibetrag aus, hier in die Seitenlinie soll also jeweils 20.000 Euro vermächtnisweise dann zugewendet werden. Und der Steuerberater sagt, naja, ob mir das Erbschaftssteuerfinanzamt das dann glaubt, also können wir das nicht irgendwie jetzt noch korrigieren? Gibt es da nicht Möglichkeiten, dass wir das noch einfangen? Und der Notar stellt also vor diesem Hintergrund die Fragen, ob man jetzt nach der Eröffnung dieses Erbvertrags und nachdem schon beide tot sind, noch eine Möglichkeit hat, hier irgendwie, ja, so als offensichtliche Unrichtigkeit oder als irgendwie Schreibfehler diesen kleinen Fauxpas, der da unterlaufen ist, noch zu korrigieren? Und wenn ja, was mache ich denn mit diesem Korrekturvermerk, den ich dann da möglicherweise errichte? Sind ja schon irgendwie beide tot. Also wo schicke ich den hin? Was mache ich denn damit letzten Endes, um da also diesem wahren Willen der Erblasser irgendwie noch zur Geltung zu verhelfen? Also die relativ klassische Konstellation, das haben wir am Deutschen Notarinstitut relativ häufig, das kann ich mir vorstellen, gibt es auch im Support des Zentralen Testamentsregisters immer wieder. Man beurkundet was, man gibt als Notar diese letztwillige Verfügung, dieses Testament, den Erbvertrag, wie auch immer, aus der Hand, weil man es ja zum Nachlassgericht abliefern muss. Und dann stellt man fest, oh, kleiner Tippfehler, und das sollte man dann nach Möglichkeit irgendwie noch korrigieren. Wie geht das und wie geht man mit sowas um? Die Besonderheit hier ist so ein bisschen, wenn Sie an die eigenen Fälle zurückdenken, die Sie da natürlich, Sie konkret, liebe Hörerinnen und Hörer, noch nie hatten, aber Sie kennen vielleicht einen, der das Thema schon mal hatte. Wie gehen wir hier damit um, dass wir halt beide schon verstorben haben? Also dass der Fehler tatsächlich zu einem Zeitpunkt auffällt, zu dem beide Erblasser schon verstorben sind. Gut, ja, Amelie, fangen wir mal an. Also wir werden jetzt uns sozusagen an diesem Gutachten orientieren, das wir hierzu geschrieben haben. Es trägt die Nummer 212859 und ist auch als Internetgutachten auf der Datenbank D.I. Online Plus des Deutschen Notarinstituts abrufbar, wenn Sie es lesen wollen. 212859, also wir lösen natürlich diesen Fall. Aber wir werden zwischendurch auch immer noch mal so ein bisschen auf deine Spezialexpertise zum Thema zentrales Testamentsregister eingehen. Du kannst uns ein bisschen was erzählen, was hier irgendwie so dazu passt. Aber jetzt fangen wir mal an. Also wir haben sozusagen den Notar, der merkt jetzt, ich habe einen Erbvertrag beurkundet, da fehlt das Wörtchen je. Das ist jetzt auch nicht völlig egal, sondern das spielt ja tatsächlich vor diesem steuerlichen Hintergrund und auch natürlich für den Fall, dass die Großnichten jetzt sagen, wir wollen jeder 20.000 und die zur Erfüllung des Vermächtnisses Verpflichteten, also die Erben sagen, nee, ihr kriegt jeder nur 10.000, weil das steht ja nicht ganz klar drin. spielt sie auch eine Rolle. Also wie kriegt man das korrigiert? Ja, kleines Buzzword ist schon gefallen, offensichtliche Unrichtigkeit. Was meinst du, was wäre so der erste Einstieg dafür?
Genau, also es ist ein Klassiker, würde ich sagen, dass man dann in den 44a Beurkundungsgesetz reinguckt. Vielleicht liest du uns den mal vor, gerne in Absatz 2, und dann kommen wir eigentlich zusammen schon auf das Problem, was hier auch ein bisschen den Knackpunkt des Falls ausmacht und dieser vielen Fälle, die wir tatsächlich auch häufig im ZTR als Anfrage haben.
Also das wird gleichermaßen ans ZTR-Support gemeldet, als auch dann ans Deutsche Notarinstitut wahrscheinlich, wenn solche Fälle passieren.
Genau, also wir haben natürlich eine vergleichbare rechtliche Expertise wie ihr und versuchen dann
in
bestmöglich,
diesen Bereichen, ja klar, ja logisch. Ja.
Versuchen bestmöglich da auch weiterzuhelfen. Also vielleicht kommt es bei euch noch häufiger, aber es ist tatsächlich ein Thema, was schon auch bei uns mal wieder aufschlägt.
Okay, also 44a, Beurkundungsgesetz, amtliche Überschrift, Änderungen in den Urkunden. In Absatz 2 heißt es, offensichtliche Unrichtigkeiten kann der Notar auch nach Abschluss der Niederschrift durch einen von ihm zu unterschreibenden Nachtragsvermerk richtigstellen. Also das hört sich eigentlich ganz gut an. Und wenn wir jetzt so denken, okay, das Thema, haben wir hier eine offensichtliche Unrichtigkeit oder nicht, das ist ja in anderen Folgen auch schon mal thematisiert worden, das haben wir hier einfach, da machen wir einen Haken dran. Also wir haben eine solche, das nehmen wir jetzt mal an. Aber gut, und dann heißt es ja hier, kann der Notar nach Abschluss der Niederschrift, das haben wir auch, also die Niederschrift ist ja abgeschlossen, durch einen von ihm zu unterschreibenden Nachtragsvermerk richtigstellen. Klingt erstmal ganz gut. Jetzt kommt Satz 2. Der Nachtragsvermerk ist mit dem Datum der Richtigstellung zu versehen. Ja, okay, das kriege ich auch noch hin. Und dann kommt Satz 3. Der Nachtragsvermerk ist am Schluss nach den Unterschriften oder auf einem besonderen, mit der Urkunde zu verbindenden Blatt niederzulegen.
Ja, und das ist doof.
Das ist doof, okay. Also und zwar, weil wir ja was gemacht haben mit dem Erbvertrag?
Der Erbvertrag, und das ist eigentlich auch der Klassiker, das ist ja überhaupt kein Problem, solange die Verfügung von Todeswegen, sage ich mal, noch im Haus ist und man einfach so ein Nachtragsvermerk noch anbringen kann. Aber das Problem stellt sich halt immer dann, wenn das schon in die besondere amtliche Verwahrung gegeben wurde und man sich fragt, gut, aber wo mache ich denn jetzt diesen Nachtragsvermerk, wie bringe ich den denn jetzt an? Ich habe die Urkunde ja gar nicht mehr.
Das stellt mich dann vor das praktische Problem, wie ich jetzt diesen Nachtragsvermerk, den kann ich natürlich noch so errichten, ich kann den auch unterschreiben, also ich kann mich an dieses Verfahren 44a Absatz 2, Satz 1, Satz 2 jedenfalls halten, aber dann will ich das ja mit der Urkunde verbinden und die Fragen, die wir dann relativ häufig kriegen am DNOI ist, kann mir das Nachlassgericht vielleicht das Erbvertrag nochmal ganz kurz zurückschicken.
Wir machen nur ganz kurz nochmal auf.
Ganz kurz machen wir nochmal auf diesen Umschlag und dann hängen wir da diesen Berichtigungsvermerk dran und dann machen wir es auch ganz, wir versprechen auch, wir machen es dann fest wieder zu und schicken es wieder zurück. Wir bringen es auch per Boten, da passiert auf keinen Fall was.
Hat niemand gemerkt.
Hat keiner, ja, so ein bisschen, das ist natürlich, also ist natürlich auch, je nachdem, was passiert, ist unschöne Situation, kommt natürlich, wenn man sich bedenkt, wie viele Testamente, Erbverträge, gemeinschaftliche Testamente, Ehe- und Erbverträge und dergleichen da jedes Jahr beurkundet und abgeliefert werden, dann in den absoluten Zahlen sehr, sehr selten vor, aber uns
absolut,
an DNOI fällt es
ja
halt auf, weil ich nehme an, jeder Fall, in dem es passiert, der landet auch entweder bei uns oder bei dir.
Genau.
Deswegen haben wir da vielleicht einen etwas verzerrten Blick, was so die Bedeutung dieses Falls angeht, aber es kann jedem mal passieren und da ist es vielleicht ganz gut, wenn man da weiß, was man da tun soll. Also, das geht nicht, oder? Das Amtsgericht gibt es mir eigentlich nicht zurück.
Nee, genau. Also das ist so, wenn das einmal in die besondere amtliche Verwahrung genommen ist, dann kann man natürlich als sozusagen Verfügender, also als Erblasser, könnte man das zurückholen. Aber selber hat man, sage ich mal, die Gewalt über die Urkunde mit der Ablieferung verloren. Also das gibt es keine Möglichkeit, weder vor noch nach Eröffnung, dass ich das zurückbekomme.
Ich lese einmal die relevanten Paragraphen aus dem Beurkundungsgesetz vor. Jetzt gehen wir so ein bisschen den 34 Beurkundungsgesetz, 34a Beurkundungsgesetz, kann man dann bei der Stelle ja auch schon so ein bisschen ansprechen. 34 Beurkundungsgesetz in Absatz 1, da heißt es, die Niederschrift über die Errichtung eines Testaments soll der Notar in einen Umschlag nehmen und diesen mit dem Prägesiegel verschließen. Also den Umschlag muss man siegeln. In den Umschlag sollen auch die nach den Paragraphen 30 und 32 beigefügten Schriften genommen werden und auf dem Umschlag soll der Notar den Erblasser seiner Person nach näher bezeichnen und angeben, wann das Testament errichtet worden ist. Diese Aufschrift soll der Notar unterschreiben. Also unterschreiben, siegeln, das muss alles auf diesen Umschlag drauf.
Genau.
Und dann Satz 4, der Notar soll veranlassen, dass das Testament unverzüglich in besondere amtliche Verwahrung gebracht wird. Also da ist dann nochmal dieser Imperativ, dass man hier auch die amtliche Verwahrung dann entsprechend veranlassen soll. Beim Abschluss eines Erbvertrages, das sagt uns jetzt der Absatz 2, gilt der Absatz 1 entsprechend, sofern nicht die Vertragsschließenden die besondere amtliche Verwahrung ausschließen. Also das kann man ja in diesem Fall, wird aus meiner praktischen Erfahrung eigentlich kaum gemacht, aber es ist zumindest theoretisch denkbar. Da heißt es ja dann auch, dies ist im Zweifel anzunehmen, wenn der Erbvertrag mit einem anderen Vertrag in derselben Urkunde verbunden ist. Das ist diese Konstellation mit dem Ehe- und Erbvertrag, dass man das ja manchmal hat.
Also und, auch Erbverträge werden eigentlich jetzt immer meistens abgeliefert. Also so zumindest unsere Wahrnehmung und nicht mehr so häufig beim Notar verwahrt.
Ja, ich weiß noch, als ich meine Notarstelle übernommen habe, die ich kurzzeitig verwaltet habe, da hat mir dann also der Notar am Tag der Amtsübergabe noch den Schrank mit den Erbverträgen, so, das ist noch die Erbverträge. Also was? Wir haben hier Erbverträge? Ja. Also das muss man aber dazu sagen, überhaupt kein Vorwurf an den Kollegen, es war damals einfach üblich, ja, und das ist halt so. Genau. Ne? Aber ich habe jedenfalls dann in den 4 Monaten, die ich da das Ruder in der Hand hatte, dafür gesorgt, dass keiner mehr dazukommt, immerhin. Also das konnte ich dann schon umstellen.
Und 44a Beurkundungsgesetz sollte auf jeden Fall auch kein Grund dafür sein, dass man jetzt wieder anfängt, die Erbverträge bei sich zu behalten.
Damit man sie notfalls noch korrigieren kann. Stimmt, das wäre vielleicht die falsche Motivation. Ja, das ist richtig. Ja. Und dann vielleicht auch noch nicht ganz, auch ganz interessant, der Absatz 4 noch. Die Urschrift einer Verfügung von Todeswegen darf nicht nach § 56 in die elektronische Form übertragen werden. Also das ist ja auch nochmal so ein kleines anderes Thema. Elektronisches Urkundenarchiv, also keine elektronische Fassung einer Urschrift, einer Verfügung von Todeswegen anfertigen, sondern da sind wir wirklich noch im Papierwege. Es gibt natürlich Ausnahmen, manche Sachen laufen noch digital, dazu kommen wir dann später im Laufe der Folge noch, aber das ist zumindest mal so die Basis. Okay, also das ist mal so unser Grundsatz, wir müssen das abliefern, das haben wir hier im Gesetz einfach geregelt. Der 34a konkretisiert es dann nochmal so ein bisschen im Hinblick darauf, dass wir dann eben nach Errichtung einer erbfolgeverwandten Urkunde im Sinne von 78d Absatz 2 Satz 1 der Bundesnotarordnung dann diese Verwahrangaben der Bundesnotar, also elektronisch an die das zentrale Testamentsregister führende Registerbehörde übermitteln. Das heißt, wir müssen dann, wenn wir das abgeliefert haben, dem ZTR Bescheid sagen, also das läuft natürlich in den Büros parallel, das ist klar, wir involvieren das ZTR von Anfang an, da eben dafür sorgen, dass dann auch beim zentralen Testamentsregister klar ist, es gibt zu dieser Person eine erbfolgeverwandte Urkunde und wo ist die? Also das sind ja die relevanten Dinge, die im zentralen Testamentsregister dann vermerkt sind und dann entsprechend dann auch weiterverwendet werden als Daten.
Das ist auch ein totaler Mehrwert. Also viele werden es vielleicht noch kennen. Ich habe es mir erzählen lassen, wie die Welt war, bevor es das zentrale Testamentsregister gab.
Also das gibt es seit 2012.
Seit 2012. Und da war das ja tatsächlich so, da hat man auch Bescheid gesagt, aber eben nicht einem Register, sondern man hat das ans Geburtsstandesamt geschickt. Und das Geburtsstandesamt hat dann so Karteikarten geführt, wo drauf stand, zu dieser Person gibt es eben beim Verwahrgericht XY eine Verfügung von Todeswegen, was dann dazu geführt hat, dass wenn das Sterbestandesamt, also das Standesamt an dem Ort, wo man verstorben ist, den Tod beurkundet hat, haben die dann dem Geburtsstandesamt Bescheid gesagt. Das Geburtsstandesamt hat dann in seiner Kartei gesucht und im besten Fall auch irgendwie die Karteikarte noch gefunden und hat dann dem Verwahrgericht Bescheid gesagt und das Verwahrgericht hat schlussendlich dann das ans Nachlassgericht geschickt. Man kann sich vorstellen, das hat manchmal bis zu einem Jahr gedauert, also es war wirklich Wahnsinn und jetzt macht das ZTR das sozusagen digital sehr viel schneller und auch mit einer hohen Datenqualität, weil so eine Karteikarte, also die Standesämter sind natürlich super geführt, aber die kann natürlich auch immer mal durchrutschen. Bei Daten ist das bei uns zumindest ausgeschlossen.
Also falls Sie sich fragen, ob wir jemals Werbung im D&I-Podcast haben werden, da war es gerade. Da war der kleine Werbeblock fürs ZTR, das ist ja alles fein. Aber ist schon interessant, bis 2012 lief das so, da gab es schon das iPhone 4, also so als kleinen Vergleichsmaßstab, aber bis dahin hat man es eben so auf diesem Wege gemacht und jetzt läuft das alles über das zentrale Testamentsregister dann doch deutlich flüssiger. Gut, aber wir sind jetzt sozusagen immer noch in unserem Sachverhalt. Also wir haben jetzt hier eigentlich hat das Beurkundungsgesetz dem Notar so ein Tool an die Hand gegeben, so ein Werkzeug, mit dem man diesen Fehler jetzt korrigieren kann. Aber wir haben halt dieses Problem, dass natürlich im 44a Beurkundungsgesetz jetzt keine Sonderregelung drinsteht dafür, wie wir damit umgehen, wenn wir halt die Urschrift schon aus der Hand gegeben haben, weil die Fälle gibt es ja, entweder halt hier beim Nachlassgericht verwahrt wird oder wer denkbar, gibt ja manchmal noch diese Aushändigung der Urschrift für die Verwendung im Ausland, da kommt es ja auch manchmal vor. Das sind ja nicht unsere häufigen Fälle, aber wie gehen wir hier konkret jetzt damit um, wenn wir halt diese, das dem Nachlassgericht halt schon gegeben haben und wir können es halt nicht mehr hinten anfügen. Also was sagt denn die Literatur und auch so ein bisschen abgesichert durch die ein oder andere Entscheidung vielleicht dazu, was wir in dem Fall machen können? Also welches Werkzeug, das Beurkundungsgesetz uns hinlegt, nehmen wir in die Hand?
Also die Empfehlung lautet da eigentlich, dass wir in Anlehnung an den 44a, also wir haben ja gemerkt, der klappt einfach nicht, also der kommt einfach an praktische Schwierigkeiten, ein sonstiges einfaches Zeugnis nach 39 Beurkundungsgesetz errichten. Das heißt so eine Art eigenständige Vermerkurkunde aufgenommen wird, wo eben diese Unrichtigkeit festgestellt wird. Damit hat man sozusagen nicht einfach nur einen Vermerk, der hinten an die Urkunde dran soll, sondern man hat eine eigene Urkunde. Und diese kann halt ebenfalls dann in die besondere amtliche Verwahrung des Nachlassgerichts gegeben werden, dass sichergestellt ist, dass wenn die Verfügung von Todeswegen eröffnet wird, auch dieser Nachtragsvermerk gefunden wird, weil der eben dann schon an der richtigen Stelle mit rumliegt.
Also wir gehen aus dem 44a Beurkundungsgesetz einfach in die Grundnorm, in den 39 Beurkundungsgesetz, einfache Zeugnisse. Und da gibt es ja so ein paar Regelungen dazu, was man da machen muss. Also da gibt es ja insbesondere die Erfordernis, dass man ein Siegel aufbringt, auch als Wirksamkeitsvoraussetzung. Das dürfte den Kolleginnen und Kollegen ja allen klar sein, die uns hier zuhören. Aber das kann man machen. Das heißt, man macht so ein einfaches Zeugnis und da schreibt man dann im Wesentlichen das rein, was man in so ein Berichtigungsvermerk nach 44a Beurkundungsgesetz auch reinschreiben würde. Also inhaltlich sind die sich sozusagen sehr nahe, aber sie stehen halt dogmatisch auf anderen Füßen. Das eine ist der Berichtigung einer offensichtlichen Unrichtigkeit nach 44a Absatz 2 Beurkundungsgesetz, das andere ist halt so ein einfaches Zeugnis. Da muss ich halt dafür sorgen, braucht eine UVZ-Nummer, muss unterschrieben genau. Und gesiegelt sein und dergleichen. Also da habe ich ein bisschen andere formale Anforderungen. Aber dann kann ich auch so einen einfachen Nachtragsvermerk oder so einen Korrekturvermerk, wie auch immer man den dann nennt, weil ich habe jetzt immer noch sozusagen das gleiche Problem. Ich muss ja irgendwo hinschicken, muss ja irgendwie gucken, dass das zur Urschrift kommt. Ja. Dann einfach zum Verwahrgericht schicken und dann ist so ein bisschen, da wird es ein bisschen interessant. Und dann haben wir vielleicht auch so regionale oder lokale Unterschiede, wie man das konkret macht. Weil ich habe ja, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, zwei Möglichkeiten. Entweder ich registriere das nochmal als erbfolgerelevante Urkunde im zentralen Testamentsregister, lasse nochmal so einen Umschlag generieren, stecke das nochmal in so einen Umschlag, mache dann mit dem Umschlag wieder das, was mir der 34 Beurkundungsgesetz sagt. Das heißt, ich schreibe alle Daten drauf, ich siegel den, ich unterschreibe den und so weiter und reiche ihn dann beim Nachlassgericht ein, also beim Verwahrgericht ein.
Genau.
Und dann löse ich aber halt, das ist ein bisschen das Blöde, ich löse dann halt diese Kostenfolge aus. Ne? Also ich habe dann halt diese, wir haben vorhin mal nachgeschaut, diese Verwahrungsgebühr in der Anlage 1 zum GNOTKG, die Nummer 12100, 12100 oder 12100, je nachdem, wie man es zitieren will. Und das sind jetzt mittlerweile, wir haben es vorhin mal aktuell nachgeguckt, 82 Euro, genau. Die da sozusagen anfallen. Die sind jetzt natürlich für die Jahre und Jahrzehnte lange Verwahrung einer erbfolgerelevanten Urkunde angemessen. Da will ich jetzt gar nicht in Frage stellen. Aber wenn ich natürlich für die Korrektur des Wörtchens je, also für zwei Buchstaben, dann löse ich jetzt nochmal diese Verwahrgebühr aus. Dann habe ich natürlich, das ist ja irgendwie, also das ist ungünstig. Deswegen versucht man das dann in der Regel auch mal zu vermeiden. Und ich kann aber dann, wenn das Nachlassgericht das mitmacht, mir auch vorstellen, dass ich sage, ich mache so ein Anschreiben. Da schreibe ich halt dann rein, etwas unterschiedlich, sehr geehrtes Nachlassgericht, Berichtigung einer offensichtlichen Unrichtigkeit zur Urkunde so und so, damit die das zuordnen können. Bitte nehmen Sie das mit diesem Umschlag in amtliche Verwahrung. Und dann kann das Nachlassgericht sozusagen diesen Vermerk, den es dann von mir bekommt, letztlich ja offen, die können auch lesen, was da steht, einfach hinten an diesen Umschlag dranheften, muss man sich physisch wahrscheinlich wirklich so vorstellen, sodass dann ich gewissermaßen halt, wenn das eröffnet wird, dann machen die halt den Umschlag auf und sehen halt, okay, zu diesem Umschlag gehört dieser Vermerk und dann wird also auch bei der Bearbeitung dieser Nachlasssache das schon in Kombination dann miteinander verarbeitet. Ja. Das ist die eine Variante. Die andere Variante wäre halt, ich gehe sozusagen wirklich diesen ganzen Weg und mache halt separaten Umschlag, liefere das da halt ab, dann habe ich halt zwei Umschläge. Ne? Das wäre dann die Konsequenz. Und jetzt kannst du mir vielleicht nochmal so aus ZTR-Sicht erklären, was sich anbietet, auf was muss man im ZTR registrieren? Also klar, den ersten Erbvertrag registriere ich ganz normal.
Genau.
Und dann habe ich diesen Nachtrag in Händen.
Das Gute ist dadurch, dass wir das jetzt sozusagen als eigenständige Vermerkurkunde haben, wir haben eine eigene UVZ-Nummer. Das heißt, ich könnte das dann im ZTR einfach als mit der neuen UVZ-Nummer als sonstige Urkunde registrieren, kann dann auch auf den Umschlag irgendwie händisch noch dazu schreiben, Nachtrag zu, dass das auch klar ist. Das ist ja das Praktische, das ZTR generiert ja automatisch schon auch das, was ich auf den Umschlag draufdrucken kann, dass ich da die Anforderungen nach 34a Beurkundungsgesetz auf jeden Fall auch erfüllt habe. Genau, und in diesem Fall, also wenn man, ich würde das so ein bisschen nach dem Geheimhaltungsinteresse und auch nach vielleicht, wie das Verwahrgericht das entgegennimmt. Also ich denke, es gibt schon auch Verwahrgerichte, die sagen, wir nehmen das nur im verschlossenen Umschlag und verwahren halt nichts Loses aufgrund dieses hohen Geheimhaltungsinteresses. Dann muss man das natürlich über so eine Umschlaglösung machen und das auch im ZTR entsprechend registrieren, weil es dann einfach zwei Verwahrsachen gibt. Wenn die das, sage ich mal, untechnischer machen, dann bietet sich sicher auch an. Und man kann es natürlich auch einfach nach dem Argument machen, okay, was steht denn in diesem Vermerk drin? Also wenn ich jetzt sage, hier muss es auf Seite so und so je heißen, dann würde ich sagen, ist das Geheimhaltungsinteresse weniger schlimm, als wenn ich in einem Vermerk irgendwie Personendaten habe oder wollte hier doch irgendwie sein Stiefkind einsetzen etc., dann bietet es sich vielleicht auch eher an, das in einem Umschlag abzuliefern. Also eine ganz klare Linie gibt es da auf keinen Fall. Man muss immer gucken, die 82 Euro, die man damit auch nochmal auslöst. Aber ich denke, das sind beides gangbare Wege, die man dann im Einzelfall, die im Ermessen der Notarin oder des Notars liegen.
Okay, aber gehen wir es sozusagen nochmal von Anfang an durch. Also ich mache jetzt als Notar, ich habe den Erbvertrag schon abgeliefert, ich habe den Erbvertrag auch ganz regulär registriert beim ZDR.
Genau.
Und jetzt setze ich mich hin und mache diesen Nachtragsvermerk. Und dann schreibe ich halt rein, ähnlich 44a, dem Inhalt so, das muss halt je heißen. Auf Seite 7, Zeile 2, nach dem vierten und dem fünften, zwischen dem vierten und dem fünften Wort fehlt das Wort je. Also sodass möglichst wenig gelesen werden kann und verstanden werden kann von den Rechtspflegern am Nachlassgericht, die das dann irgendwie da in die Verwahrung nehmen würden. Und jetzt, ich sollte es aber in jedem Fall im ZDR registrieren, diesen Nachtrag. Das kann ich ja auch, weil er hat eine separate UVZ-Nummer. Also das würdest du schon empfehlen, dass man es registriert.
Also
oder ist sozusagen die Registrierung im ZDR gleichbedeutend mit dem Auslösen der Verwahrgebühr? Das ist so, da an der Stelle hänge ich noch so ein bisschen.
Die Registrierung im ZDR, die löst auch eine Gebühr aus, das sind 12,50 Euro.
Ja, okay.
Also das ist sozusagen das Extra, da hängt jetzt aber nicht hängen die 82 Euro nicht dran.
Mhm.
Ich würde, glaube ich, schon sagen, dass sich eine ZDR-Registrierung eigentlich immer anbietet, außer in dem Fall, den wir gerade besprechen, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, weil hier haben wir ja die Besonderheit, dass der Erbfall schon eingetreten ist, weil natürlich das ZDR das Nachlassgericht strukturiert darüber informiert, was muss alles vorliegen, was wurde hier gemacht. Und so ein Zettel, wenn der jetzt nicht in einem verschlossenen Umschlag ist, sondern auch nur irgendwie angeheftet wurde, ist natürlich schon für das Nachlassgericht dann nochmal ein Reminder, okay, also hier gab es eine Urkunde mit der Nummer etc. Und dann muss es aber irgendwie noch eine sonstige Vermerkurkunde geben, hat mir das ZDR so gesagt. Die Ablieferungsstelle kriegt auch die Meldung, hey, du musst das abliefern und du musst das abliefern. Guckt vielleicht auch nochmal genauer in dem feuersicheren Kasten nach. Deswegen, also ZDR-Registrierung würde ich grundsätzlich immer empfehlen.
Okay, das heißt, wir würden dann sagen, wir registrieren das jetzt als sonstige Urkunde im zentralen Testamentsregister. Dann haben wir natürlich diese kleinen Gebühren für ZDR, die lösen wir aus, aber
genau.
Die können wir jetzt mal unter den Tisch
fallen.
Keine Werbung an der Stelle, aber die können wir ja mal unter den Tisch fallen lassen. Die tun ja auch nicht so weh. Und dann hätte ich, okay, klar, also wenn wir jetzt mal zu Ende denken, dann zieht der Erblasser irgendwann um. Das heißt, das Nachlassgericht, das dann für die Abwicklung seines Todes und so weiter zuständig ist, ist ein anderes als das Verwahrgericht.
Mhm.
Und dann wird dieser ganze Nachrichtenmechanismus ausgelöst und dieses Benachrichtigungsverfahren wird ausgelöst. Und das Nachlassgericht kriegt quasi die Info, dass beim Verwahrgericht liegt der Erbvertrag und eine sonstige erbfolgerelevante Urkunde. Das heißt, die wissen
richtig.
Dann, okay, da gibt es zwei.
Genau.
Und das Verwahrgericht weiß auch, oh, da gibt es zwei. Das heißt, wenn die jetzt, stellen wir uns mal so ein bisschen bildlich vor, die ziehen dann diesen Umschlag raus und beim Rausziehen dieses Umschlags reißen sie den Nachtrag ab, also dann dieses Ding fällt irgendwie runter, dann würden sie halt merken, angesichts dieser Mitteilung vom ZDR, oder fehlt was, und dann suchen sie nochmal nach diesem Korrekturvermerk. Okay.
Richtig.
Und dann hätte ich es registriert, aber ich kann es dann natürlich trotzdem noch, also es zwingt mich ja dann niemand dazu, das in den Umschlag zu stecken und zu sagen, jetzt schicke ich es dem Nachlassgericht auch mit diesem separaten Umschlag, sondern ich kann es ja immer noch, so wie ich es vorhin beschrieben habe, dem Nachlassgericht schicken. Und sagen, hier, also die, das bitte das halt Nachtrag, bitte da halt mit anheften. Okay, also das
korrekt.
Ist kein zwingender Konnex zwischen diesen beiden Themen. Ich kann es registrieren, aber ich heiße, wenn ich es registriert habe, so einen Nachtrag, muss ich es nicht zwingend in einem verschlossenen Umschlag abliefern, den ich dann halt separat in die amtliche Verwahrung gebe quasi.
Okay, also gut. Genau, das und wie gesagt, also ob ich es in einen Umschlag packe oder nicht, das würde ich halt so ein bisschen nach dem Geheimhaltungsinteresse meines Vermerks dann.
Klar. Also das ist, denke ich, klar. Es hängt natürlich auch davon ab, was macht das Nachlassgericht mit und so weiter. Das ist wohl keine Frage. Aber da habe ich zumindest, was die rechtliche und die dogmatische Ebene angeht, keinen zwingenden Konnex. Ich bin hier ja sowieso in dem Bereich, der ehrlicherweise nicht geregelt ist. Wir haben ja keine Regelungen dafür, was wir machen, wenn wir nachträglich in einer schon abgelieferten Urkunde nochmal was korrigieren müssen.
Richtig. Genau.
Aber da gibt es jetzt keine Literaturstimmen, die halt sagen, mit wirklich ganz überzeugenden Gründen, das eine oder das andere sei halt auf jeden Fall richtig und zwingend. In Ordnung. Das heißt, ihr würdet jetzt also auch, das ist vielleicht was man da mitnehmen kann als Hörerin, als Hörer für diesen Normalfall. Ich habe quasi abgeliefert und die Erblasser lebt noch oder einer von beiden Erblassern lebt noch, je nachdem, aber zumindest sind noch nicht beide tot. Sagen, okay, geht einfach so vor. Also macht quasi diesen Korrekturvermerk nach den verfahrensrechtlichen Regelungen des 39 Beurkundungsgesetzes mit dem, was da drin steht. Also muss unterschrieben sein, braucht ein Siegel und so weiter. und dem Inhalt des 44a Absatz 2, also offensichtlich Berichtigung einer offensichtlichen Unrichtigkeit und dergleichen. Und dann müsst ihr euch halt überlegen, dann registriert es im ZDR, das solltet ihr auf jeden Fall machen. Und dann müsst ihr euch halt überlegen, wie ihr das jetzt dem Nachlassgericht übermittelt. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man macht es halt in einem verschlossenen Umschlag oder man macht es halt, wenn das Nachlassgericht das mitmacht und wenn das Geheimhaltungsinteresse das auch hergibt, so mit einer offenen Schrift, die man dann halt einfach vom Nachlassgericht, ja, so mehr oder weniger kollegialiter, da halt hinten anheften lässt. Aber das ist ja vielleicht ganz gut, wenn man das mal so weiß, so geht es, so grundsätzlich. Ja. Das Ganze ist auch nicht nur unsere Privatmeinung, sondern wird auch gestützt durch die Kommentierung im, zum 44a Beurkundungsgesetz im BEC-OGK vom Kollegen Regler aus München, also der da ja auch sich sehr intensiv reingefuchst hat und alle möglichen Varianten durchdenkt. Also da sind wir ja jetzt nicht allein. Das ist keine,
Gott sei Dank,
keine B.K., D.I. Privatmeinung. Ich meine, das würde jetzt, denke ich, bei so einer ZDR-Sache auch mal reichen, ja, aber da haben wir, können wir schon stützen, auf jeden Fall auch auf andere Themen. Gut, und jetzt gehen wir wieder so ein bisschen zurück zu unserem Fall, weil da haben wir jetzt doch nochmal eine kleine Abweichung von dem, was wir gerade besprochen haben, weil hier ist die Besonderheit ja, dass beide schon tot sind. Das heißt, wir haben jetzt die wir haben jetzt so ein bisschen zwei Fragen. So, die erste Frage ist, mache ich es jetzt trotzdem so, dass ich so ein 39 Beurkundungsgesetz vermerkt mache und halt diesen Fehler noch berichtige? Oder geht es vielleicht nicht mehr? Also gibt es da so eine zeitliche Zäsur, weil die jetzt ja beide schon tot sind? Und die zweite Frage ist eigentlich ganz wieder die praktische, wenn ich so ein Vermerk mache, was mache ich denn mit dem? Wo schicke ich den denn hin? Mhm. Vielleicht kannst du mal was zur ersten Frage sagen.
Genau, also da müssen wir uns auch, wenn wir ja hier nicht im Anwendungsbereich richtig drin sind vom 44 Absatz 2 Beurkundungsgesetz, schon daran orientieren, wie es da wäre. Mhm. Und da sagt man schon, Ziel ist es von dieser Vorschrift, dass wir am Ende eine richtige Urkunde haben und eine richtige Urkunde dann, wenn die Rechtswirkung auch eintritt. Das heißt, es gibt da jetzt keine zeitliche Begrenzung, ob das jetzt 2 Stunden später, 2 Jahre später ist. Wenn ich das tatsächlich noch weiß und das noch als offensichtliche Unrichtigkeit identifiziere, kann ich das halt berichtigen. Das heißt, das wäre sozusagen die erste Frage mit dieser zeitlichen Begrenzung. Jetzt sind die schon gestorben. Ja, okay, aber gerade jetzt in diesem Fall kommt es ja zu den Rechtswirkungen. Also jetzt gerade kommt es darauf an, ob da je steht, ja oder nein. Das heißt, es ist auch nicht irgendwie dadurch verwirkt, dass das jetzt im Nachlassverfahren eröffnet wurde, sondern es geht halt, wie gesagt, darum, wir brauchen eine richtige Urkunde. Und deswegen so die überzeugende Meinung, dass man das auf jeden Fall auch noch jetzt sozusagen nach dem Tod beider Erblasser berichtigen kann als Notar.
Ja, man muss zugeben, die Frage ist, wenn man genauer hinschaut, auch so ein bisschen so eine Nebelkerze, weil selbstverständlich muss ich das jetzt noch korrigieren. Ja. Also da gibt es, das ist ja beim 44a in den Kommentierungen einhellige Meinung und das wird man jetzt auch hier übertragen können auf diese Konstellation des 39 Beurkundungsgesetz. Man muss halt dafür sorgen, dass die Urkunde richtig ist, ja sogar eine Amtspflicht, sobald mir das auffällt, dass ich da eine offensichtliche Unrichtigkeit drin habe, dass ich die korrigiere und das fällt jetzt nicht irgendwann zeitlich einfach weg. Und du hast es ja eigentlich wunderbar gesagt, man muss ja sagen, solange die noch leben, ist die Korrektur dieser offensichtlichen Unrichtigkeit eigentlich für alle Beteiligten weniger relevant als jetzt wo es ja wirklich drauf ankommt. Also das ist nicht so, dass man sagen kann, wenn jetzt beide tot sind, kann ich da nichts mehr dran ändern. Also das ist jetzt keine logische, also die Frage ist eigentlich schon unlogisch, weil genau jetzt habe ich ja diesen Korrekturbedarf. Also das heißt, das geht jetzt immer noch. Also ich würde jetzt sagen, okay, setz mir jetzt noch dahin, ich sage halt Schande über mich, ja, Fehler ist halt passiert. Ich mache diesen Vermerk, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, Vorgaben des 39 Beurkundungsgesetzes mit dem Inhalt des 44a Absatz 2 Beurkundungsgesetz. Und jetzt kommt jetzt habe ich den errichtet und jetzt kommt mein Mitarbeiter und sagt, ja, wo soll man den jetzt hinschicken?
Ja, muss ich das jetzt registrieren?
Muss ich das registrieren und wo müssen wir das denn jetzt hinschicken? Und dann würde ich sagen, ja, dann müssen wir jetzt beim Support ZDR anrufen,
genau.
Das weiß ich jetzt
da
auch
nicht. Da sitzt dann
genau.
Die Frau Handke.
Da sitzt dann die Frau Handke, genau. Und die sagt uns dann, wie es geht. Aber zwei Fragen. Das eine ist, wo schicke ich es hin? Das andere ist, was mache ich beim ZDR?
Genau, ich würde in dem Fall, also vielleicht, wenn man so sich nochmal vergegenwärtigt, wie funktioniert das ZDR? Das ist so, das Geburtsstandesamt schickt uns eine Sterbefallmitteilung relativ zeitnah, nachdem sozusagen der Sterbefall, jetzt habe ich Geburtsstandesamt schon gesagt, schon durcheinander, also das Sterbestandesamt natürlich beurkundet den Tod und schickt dem ZDR in strukturierter Form die Daten vom Erblasser, sagt also, hallo, hier ist jemand gestorben. Das System matcht dann diese Daten ab, quasi mit dem, was wir für Verwahrangaben, Registrierungen haben. Deswegen vielleicht auch nochmal, es lohnt sich im ZDR bei den Registrierungen schon ordentlich, also nur mit einer hohen Datenqualität, das einzutragen, weil man so sicher sicherstellt, dass Sachen auch gefunden werden. Also das System erkennt natürlich auch Abweichungen, wenn jetzt irgendwie ein Vorname fehlt oder ein Tippfehler im Geburtsdatum ist. Also das ist dann schon so, dass das System da so ein bisschen intelligent ist. Wir haben auch einen Teil, wenn es unklar ist, kommt es dann zu meinen lieben Sachbearbeiterinnen hier in der Bundes- und Tagkammer, die manuelle Sterbefallzuordnung, und die gucken sich das dann genau an. Aber das lohnt sich sozusagen in guter Datenqualität die Eintragung zu machen, weil dann geht es ganz reibungslos durch im besten Fall. Ne? Dann kommen die Daten rein, es gibt einen eindeutigen Treffer und dann wird sowohl die eingetragene Verwahrstelle, also das Verwahrgericht, als auch das Nachlassgericht unmittelbar benachrichtigt. Ne? Also hier ist jemand gestorben und es gibt an Stelle XY sind die Urkunden verwahrt.
Also grundsätzlich das Verwahrgericht ist das, wo der Notar seinen Amtssitz hat?
Genau, 344
FAMÜFG. Da ist das geregelt, das heißt üblicherweise, wenn der Notar jetzt von den Beteiligten nichts anderes hört, dann liefert er da ab.
Genau.
Und das zuständige Nachlassgericht ist das, wo der Erblasser seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Oder
richtig,
so. Also das kann durchaus auseinanderfallen.
Richtig.
Wenn die zwischendurch mal umziehen, dann okay.
Genau.
Also in dem Normalfall in dem häufigen Fall, in dem sich Leute erst am Ende ihres Lebens dann Gedanken über Testament machen, kann das noch zusammenliegen, wenn die dann halt sagen, wir gehen zu unserem örtlichen Notar, dann sind Verwahrgericht und Nachlassgericht identisch. Aber wenn die zwischendurch umziehen, dann kann sich das durchaus auch mal unterscheiden. Okay.
Genau.
Und dann kriegt das Verwahrgericht quasi die Mitteilung, ihr habt da, also der ist tot, ihr habt diese erfolgerelevanten Urkunden von dem und das zuständige Nachlassgericht ist in der anderen Stadt.
Und bitte abliefern.
Bitte abliefern. Okay.
Genau.
Und dann liefern die ab.
Und genau.
Wie funktioniert dieses Ablieferungsverfahren? Kommt da einer mit so einem gepanzerten Wagen und fährt das rüber? Oder?
Genau, das mache ich. Nein.
Interessanter Job. Okay. Ja.
Das hat mir hier vorher auch keiner gesagt. Nein, Spaß. Also das geht tatsächlich über die Gerichtspost. Also das ist sozusagen so ein eigenständiges Botensystem zwischen den Gerichten. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Also zumindest sind das keine Beschwerden, die an uns zumindest herangetragen worden.
Ich wollte sagen, also wenn wir davon nichts wissen, das ist ein Zeichen dafür, dass es sehr gut läuft. Ja, okay.
Genau.
Prima.
Genau.
Okay, also das heißt, wir jetzt nochmal bei unserem Fall, wir haben quasi weiterhin diesen Vermerk machen wir weiterhin, daran hat sich nichts geändert.
Genau.
Und wir haben halt jetzt sozusagen, das ist jetzt wahrscheinlich das, worauf du dann hinauskommst, dass du sagst, naja, wenn die jetzt schon alles abgeliefert haben,
richtig,
vom Verwahrgericht zum Nachlassgericht, dann muss ich mir jetzt überlegen, also schicke ich es jetzt ans Verwahrgericht oder schicke ich ans Nachlassgericht?
Ja, und vor allem macht es noch Sinn, das im ZTR zu registrieren?
Mhm.
Nein, weil es jetzt verbraucht ist sozusagen. Also wir haben jetzt, beide Erblasser sind tot, das heißt, diese Sterbefallmitteilungen sind einmal schon durchs System gelaufen, die Registrierungen wurden gefunden, das Nachlassgericht ist ja schon längst informiert, die haben ja hier sogar die Verfügung von Todeswegen schon eröffnet. Das heißt, wenn ich es jetzt im ZTR registriere, nochmal sterben ist selten, also da wird sozusagen, das wird nichts bringen. Das heißt, in dem konkreten Fall könnte man tatsächlich auf eine ZTR-Registrierung verzichten, da kann man sich die 12,50 Euro sparen, weil das bringt nichts mehr. Ne? Der Todesfall, der ist schon passiert.
Und als Notar schicke ich es dann logischerweise ans Nachlassgericht, weil da wird der Fall ja bearbeitet.
Richtig, genau.
Okay,
und das ist die nächste Besonderheit, also selbst wenn ich jetzt eigentlich ein anderes Verwahrgericht hätte, bei dem ich das abliefern muss in meinem Bezirk, ist es natürlich jetzt sinnvoll, das ans Nachlassgericht zu schicken. Die sind dafür jetzt zuständig. Es gibt auch keine Ablieferungsaufforderungen mehr. Das heißt, auch hier die Besonderheit in dem Fall, am besten dann diesen Nachtrag zur Eröffnung direkt an das Nachlassgericht.
Okay, verstehe. Also das heißt, wenn ich es ans Verwahrgericht schicken würde, wahrscheinlich würden die es weiterleiten, weil die wissen ja, da gibt es ein Aktenzeichen,
ja,
das ist
genau.
Zuständig ist das Nachlassgericht, aber es wäre jetzt nicht das Richtige, nicht das ganz Effektive. Und dann schicke ich es halt direkt ans Nachlassgericht. Ist aber jetzt, wie gesagt, ja nur dieser Sonderfall, dass halt beide schon tot sind und jetzt das Ganze nicht mehr auch über die ZTR-Registrierung irgendeinen Mehrwert bietet, weil ja der, wie du schon sagst, der Fall nicht mehr ausgelöst werden kann. Ansonsten in unserem Regelfall, wenn die noch leben, dann halt ans Verwahrgericht, wo die anderen Urkunden auch liegen.
Absolut, ja. Genau.
Okay.
Registrieren und beim Verwahrgericht abliefern, ganz normal.
Super, okay. Ja, prima, dann haben wir eigentlich den Fall gelöst. Also ich muss als Notar in dem Fall eine Vermerkurkunde machen nach 39 Beurkundungsgesetz oder gemäß den Anforderungen des 39 Beurkundungsgesetz und inhaltlich mich orientieren an 44a Absatz 2 Beurkundungsgesetz. Das Ganze dann in diesem Fall nicht mehr im ZTR registrieren, sondern direkt ans Nachlassgericht schicken, die das dann da bearbeiten können. Und was man mitnehmen kann aus der Folge ist vielleicht so, was mache ich in den häufigeren, also ja auch zum Glück in der Zahl sehr seltenen, aber dann vielleicht auch häufigeren Fällen, dass die noch leben. Ich mache diese Vermerkerkunde nach 39 Beurkundungsgesetz mit dem Inhalt des 44a Absatz 2 Beurkundungsgesetz und registriere das im ZTR, das mache ich auf jeden Fall und dann gucke ich halt sozusagen je nachdem, wie geheimhaltungsintensiv das da ist oder wie geheimhaltungsbedürftig das da ist, was ich da nochmal korrigiert habe und welchen Gepflogenheiten sich mein Nachlassgericht so, wo die so mitmachen, ob ich das dann da als offene Vermerkungskunde mit der Bitte um zur Mitverwahrungnahme bei der schon registrierten Urkunde nehme oder ob ich es halt dann in einem separaten Umschlag dann halt nochmal gesondert da in amtliche Verwahrung gebe. Okay, gut. Ja, super. Vielen Dank. Hast du noch Wünsche, Anregungen an die Kolleginnen und Kollegen in der Praxis, die dir die Daten liefern, mit denen ihr immer so arbeitet? Gibt es da was?
Nein, ich glaube, meine Werbung und meine mahnenden Worte,
die sind schon angekommen, genau.
Bin ich schon losgeworden.
Und es kam jetzt auch vorher niemand vom Support-Team und hat gesagt, du musst denen unbedingt sagen, dass die gefälligst so und so machen müssen.
Nee. Gut. Also ich habe natürlich gefragt, habt ihr was ich unbedingt weitergeben soll, aber scheint ganz harmonisch zu laufen zwischen gut, okay. Support und Praxis.
Das hört sich doch gut an. Ja, dann Amelie, vielen herzlichen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Ich habe auch wieder viel gelernt. Ich muss ja doch zugeben, wenn man länger aus der Praxis raus ist, das ist bei mir jetzt langsam soweit nach doch über 3 Jahren, dann hat man so diese praktischen Fragen der Praxis dann halt doch manchmal auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Und das, was wir halt kriegen, ist ja dann doch meistens so reine Dogmatik. Also insofern war das jetzt total schön, da nochmal so den praktischen Bezug dazu zu bekommen. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächsten Folgen mit Ihnen. Auf Wiederhören.